Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen bei Kultur laut, Fest und Spiele, dem Podcast der Sommerspiele Melk. Alexander Hauer begrüßt Sie zu einem Gespräch über Tatort Heiliger Stuhl, die Spuren der Borchers in der Melker Stiftsbibliothek. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie gleich nochmals eine Begrüßung hören, denn das ist eine Vorbemerkung. Im Gespräch mit Johannes Deibel und Bernadette Kaltheis haben wir bemerkt, dass dieser Podcast so umfangreich sein wird, dass wir ihn auf 2 Teile gemacht haben. Das aber erst im Nachhinein. Nun aber eben Teil 1, die Macht der Borchers-Päpste, eben auf den Spuren der Borchers in der Melker Stiftsbibliothek. Viel Spaß mit Teil 1. Und ich sitze heute hier in der Stiftsbibliothek und vis-à-vis von mir Johannes Deibel und Bernadette Kaltheis, weil wir schon seit längerer Zeit eine wunderbare Kooperation haben. Dieses großartige Team, diese Bibliothekarinnen, um gleich mal richtig durchzugendern, haben sich irgendwie mit uns committed in den letzten Jahren und machen immer einen Vortrag zu unserem Thema. Sie suchen die Quellen in der Stiftsbibliothek. Herzlich willkommen, Bernadette.
Hallo.
Und Johannes.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke für dieses Gespräch. Wir wollen heute, wie ich es schon angekündigt habe, aus Anlass unseres Sprechstückes, die Borchers, Spiel der Macht, dieser Familie auf die Spur gehen, die Spurensuche hier in der Stiftsbibliothek machen. Ihr nennt diese Familie ja fast berühmt, berüchtigt, wobei da wieder vielleicht dazu kommt, was ist schlechte Presse und was sind Wirklichkeit, aber da kommen wir vielleicht auch später noch dazu, was ihr für Quellen hier in der Stiftsbibliothek gefunden habt. Vielleicht tut man Ihnen ja auch Unrecht, wenn wir sagen, Sie sind berüchtigt und wir können manches vielleicht in diesem Gespräch vielleicht sogar in ein richtiges Licht rücken, gerade rücken, und genügend Material habt ihr ja auch hier in der Stiftsbibliothek gefunden. Wer von euch beiden will einfach anfangen?
Ich darf der Kollegin gleich das Wort übergeben.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir beginnen da am besten gleich mit dem ältesten Borgia-Prominenten, Alfonso Borgia. Unter seinem Papstnamen war er bekannt als Calixt III. Und in die Geschichte eingegangen ist er, gestartet hat er mit seiner Karriere in Spanien als Jurist und als Bischof. Dann ist er Kardinal geworden, ist nach Rom gegangen und 1455 wurde er dann zum Papst gewählt. Und sein gesamtes Pontifikat war eigentlich geprägt von den sogenannten Türkenkriegen, also vom Kampf gegen das Osmanische Reich. 1453 ist ja das Byzantinische Reich untergegangen und dann haben sich die Osmanen Richtung Europa bewegt. Und deshalb hat Calixt III. Kaum zum Papst gewählt, auch gleich zum Kreuzzug aufgerufen, wie übrigens auch schon sein Vorgänger. Und genau von diesem Aufruf, also von der sogenannten Türkenbulle, da gibt es in Melk in einer Handschrift Aufzeichnungen. Und zwar von einem Zeitzeugen, von Pater Johannes Schlittbacher. Und das war einer der wichtigsten Melker Schreiber im 15. Jahrhundert. Er hat laufend Notizen über aktuelle Ereignisse zusammengetragen und für uns ist er deswegen oft eine gute Anlaufstelle, wenn man wissen möchte, wie sozusagen die Welt damals im Kloster wahrgenommen wurde.
Darf ich kurz dazwischen fragen, war das üblich, dass die Mönche quasi so auch historisches Tagebuch geführt haben? Ist das immer wieder der Fall?
Das haben wir von mehreren Mönchen im Laufe der Geschichte überliefert, so ja.
Wunderbar.
Ja, und eben genau solche Schriftzeugnisse wie dieses belegen dann, dass der Borgia-Papst aus Melker Sicht weit mehr war als nur ein abstraktes Kirchenoberhaupt in weiter Ferne, sondern er ist eben auch ganz unmittelbar und spürbar im Kloster wahrgenommen worden. Dazu ein Beispiel. Papst Calixt hat nämlich Prediger quer durch die Lande geschickt, die die Pro-Kreuzzugsstimmung im Volk anheizen sollten. Für die deutschsprachigen Gebiete war das der Dominikaner Heinrich Kalteisen.
Das finde ich jetzt lustig.
Das finde ich mindestens genauso grandios.
Also vielleicht zur Erinnerung, es spricht mit Ihnen Bernadette Kalteis und sie spricht von Heinrich Kalteisen.
Richtig, der Heinrich Kalteisen. Zu meiner großen Freude habe ich den entdeckt. Und der Papst hat ihn mit einem Zusatzauftrag losgeschickt, nämlich überall, wo er hingekommen ist und wo er gepredigt hat. Dort sollte er dann noch weitere Kreuzzugsprediger verpflichten, also so eine Art Schneeballsystem. Warum? Wenn Kalteisen dann nämlich weitergezogen war, sind diese Männer in Aktion getreten. Nach seinem Vorbild haben sie Predigten für das Volk gehalten, gegen den Feind, gegen die Türken haben sie eingeschworen, zum Gebet für den Sieg aufgerufen und vor allem ganz wichtig, zu Geldspenden für die Kriegsfinanzierung. Und auch in der Melkerstiftskirche war übrigens so eine versperrte Truhe für Spenden.
Darf ich da ganz kurz, weil ich mich da überhaupt nicht mehr erinnern kann, war die Stiftskirche immer auch für öffentliche Gottesdienste offen, wenn dann so eine Truhe stand? Wisst ihr das?
Ich glaube, das war unterschiedlich, vermutlich über die Zeiten hinweg eine allgemeine Aussage dazu treffen, ist, glaube ich, schwierig.
Okay, aber nur jetzt so.
Wir haben uns dann im Stiftsarchiv umgeschaut nach Dokumenten und dort gibt es zum Beispiel eine Urkunde vom Jänner 1456. Dort ist der Besuch von Heinrich Kalteisen belegt und dort kann man auch dann ganz genau nachlesen, dass durch ihn im Auftrag von Papst Calixt der Melker Abt und dann noch ein gewisser Pater Udalricus und der Melker Pfarrer als Kreuzzugsprediger verpflichtet wurden, inklusive Diensteid, den sie ablegen mussten. Als Einsatzgebiet wurde den dreien Melk und die Ortschaften der Umgebung zugeteilt und zwar im Umkreis von 5 Meilen. Das war alles ganz genau festgelegt und noch etwas. Wir haben auch einen Auszug aus der Melkerpredigt von Kalteisen in einer Handschrift bei uns in der Bibliothek, wiederum notiert vom Pater Johannes Schlittbacher. Sermo contra Turcos heißt es da.
Ja, alleine die Kreuzzugsproblematik oder auch diese Türkenproblematik im Stift zu erforschen, wäre wahrscheinlich ein ganz eigener Vortrag, ein ganz eigener Podcast, würde sich vielleicht auch mal gut anbieten. Aber bei uns im Stück kommt ja vor allem der Rodrigo Borgia als Papst vor, auf den wir noch später kommen. Aber das heißt, dass dieser Borgia-Papst, der Calixt III., ich finde es alleine schon spannend, dass aus einer Familie mehrere Päpste hervorkommen, aber dass Calixt III. In den Melkerquellen unmittelbar aufzuspüren ist. Also dass der direkte Einfluss des Papstes auch hier im Kloster einfach dokumentierbar ist.
Das stimmt und es geht ja sogar noch weiter, weil ein halbes Jahr, nachdem dieser Kalteisen in Melk war, wir sind jetzt im Juni 1456, da hat Papst Calixt die nächste Runde eingeläutet, im Kampf gegen die Osmanen, eingeläutet im wahrsten Sinn des Wortes. Warum? Er hat nämlich angeordnet, dass in ganz Europa zum Mittag die Kirchenglocken läuten sollten. Und zwar als Aufruf zum gemeinsamen Gebet aller Gläubigen für den Sieg über die Türken bei Belgrad. Da sollten dabei 3 Vaterunser und 3 Ave Maria gebetet werden. Und das war ja jetzt eigentlich nichts anderes als eine riesige, unüberhörbare Propagandaaktion. Weil die Kirchenglocken waren ja praktisch von jedem und überall zu hören. Und durch dieses kirchlich verordnete Gebet ist auch jedermann automatisch in diese politische Stimmung mit eingebunden worden. Und vor allem war diese Anordnung ein ganz starkes Symbol. Und da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Es wird ja niemanden überraschen, dass die europäischen Machthaber damals auch schon verschiedenste Interessenskonflikte gehabt haben, wirtschaftlich, politisch, territorial. Und das hat dann jedes gemeinsame Handeln gelähmt. Als Staatsmann ist es dem Papst da auch nicht anders gegangen, aber als Kirchenoberhaupt war er in einer ganz anderen Rolle. Und jetzt weiß man ja, wenn man Regierungen zur Zusammenarbeit bringen will, funktioniert oft nichts besser als ein gemeinsamer Feind oder ein suggeriertes Feindbild. Und so ist damals eine sicherheitspolitische Bedrohung in einem Land an einer europäischen Außengrenze kurzerhand zur gesamteuropäischen Angelegenheit erklärt worden und gleichzeitig auch zur Glaubensfrage. Plötzlich ist es also nicht mehr um einen Konfliktherd an der Peripherie gegangen im Osten, weil das hätte die westlichen Machthaber ja kaum aktiviert, sondern um die kolportierte Bedrohung der gesamteuropäischen Identität und Kultur. Und mit diesem Kunstgriff ist ganz Europa in militärische Alarmbereitschaft versetzt worden. Was heißt das? alte Kreuzfahrer-Slogans aus dem Mittelalter sind zum Beispiel wieder reaktiviert worden. Gläubige gegen Ungläubige, Christentum gegen Islam, Abendland gegen Morgenland. Und spannend ist, man kennt diese Narrative, die sind ja teilweise bis heute politisch wirksame Vehikel.
Es ist eigentlich vollkommen spannend. Also da trifft sich ja fast eure Tätigkeit auch mit unserer, wenn wir sagen, dass wir mit den Stücken immer einen gesellschaftspolitischen Spiegel, eine Fragestellung auf uns werfen wollen, ist es ja, wenn du sagst, jetzt Christentum statt gegen Islam ist der Ham, statt Islam ja einfach nur plumper gereimt
als ganz genau.
Ideologisch, also unglaublich.
Ja, das war schon spannend, das herauszufinden.
Aber, ich habe dich unterbrochen, was bedeutet das für das Kirchenoberhaupt oder was konnte da der Papst jetzt nochmal?
Na, das bedeutet, als Kirchenoberhaupt konnte der Papst sehr wohl die Kooperation der europäischen Mächte aktivieren und in dieser Funktion hat er auch die Möglichkeit, den internationalen Zusammenschluss zu manifestieren, zum Beispiel eben durch solche symbolträchtigen Aktionen wie das europaweite Läuten der Glocken, was ja nichts anderes war als eine Strategie zur europäischen Bewusstseinsbildung. Auf jeden Fall ist das heute sicher viel nicht bewusst, dass das die Geburtsstunde der Tradition war, dass bis heute zu Mittag die Kirchenglocken läuten. Natürlich mit einer ganz anderen Gebetsintention, aber das geht ganz klar auf einen Borgia zurück.
Das ist dann überhaupt noch so ein Ding. Ich habe jetzt ein paar Dinge auch entdeckt, was überhaupt auf die Borgias auch noch zurückgeht. Wir werden dann bei Rodrigo noch vielleicht darauf zu sprechen kommen, dass selbst im Gegrüßet seist du Maria ein Vers von ihm ist. Aber nochmals beim Mittagsläuten, gibt es da auch irgendwie Notizen, Aufzeichnungen oder dergleichen hier in der Bibliothek?
Allerdings. Es gibt eine Abschrift von der Papstbulle, in der das Mittagsläuten angeordnet wird. Und zwar ist das Codex 887 aus dem Jahr 1459.
Ich meine, es ist allein schon unglaublich, die Jahr 1459 zu hören und sich vorzustellen, dieses Buch in Händen zu halten. Aber entschuldige.
Nein, das hat schon was auf alle Fälle. Und in diesem Buch sind sogenannte Formularia enthalten. Was ist das? Das sind Textvorlagen, die man gesammelt hat und an denen man sich damals anschauen konnte, wie stellt man zum Beispiel eine Urkunde richtig aus? Was muss da drin stehen? Wie macht man das formell? Solche Vorlagen waren ja wichtig für das Kloster, weil ja hier genauso juristische Schriftstücke verfasst worden sind, also Verträge oder Urkunden. Und unter diesen verschiedenen Beispieltexten im Buch, da findet man eben unter anderem auch die Türkenbulle vom Papst Calixt. Da gibt es dann den Abschnitt über die Campana, also Latein für Glocke, und dort heißt das dann übersetzt, damit alle Menschen, egal welchen Geschlechts und welcher Herkunft, an den Gebeten teilnehmen können, befehlen wir, dass in jeder Kirche, jeden Staates, jeden Landes und jeden Ortes zwischen 9 Uhr und der Vesper eine oder mehrere Glocken geläutet werden, sodass sie gut zu hören sind.
Das ist ja einerseits eine klassische Anweisung und auf der anderen Seite haben die Pfarrer schon gewusst, wie sie das mit zu erzählen haben. Textvorlagen finde ich überhaupt super, wenn man, ihr habt ja mir mal auch eine Textvorlage für die Barocktage zur Verfügung gestellt, wie man Liebesbriefe zum Beispiel schreibt oder dergleichen. Also,
braucht
man vielleicht auch, also man kann heute die KI, früher war es keine künstliche, sondern eine fremde Intelligenz, die einem geholfen hat. Aber fern dieser Witzigkeiten, dass man zu so einem wichtigen und wirkmächtigen Text eigentlich, also der hat ja große Auswirkungen, weil er wirklich alle berührt. Also du hast ja gesagt, das sind auch mit der Gebetszeit plötzlich alle involviert worden und alle zu einer Leitkultur verpflichtet worden. Es zeigt sich eben so ein bemerkenswerter Einfluss der Kirche auf die, zumindest auf die europäische, aber eigentlich damals auf die Weltpolitik, weil wir sind, was hast du gesagt, 1459 zumindest, ist das für uns die Weltpolitik
aus damaligen Sicht.
Maßstäben, ja, zumindest, was wir beobachten. Also das war schon eine ganz hochgradig politische Aktion, eine politische Maßnahme vom Calixt III., diesem ersten Borgia-Papst, wenn sie als Gebetsaufruf getarnt war.
Stimmt. Und wie wichtig diesem Borgia der politische Schulterschluss war, der politische Schulterschluss der europäischen Machthaber, und wie wichtig es ihm war, dass sie im christlichen Glauben geeint werden, das zeigt dann später sogar noch seine Grabinschrift. Omnes reges serviant ei, heißt es da, also zu Deutsch, alle Könige werden ihm, also Gott, dienen. Und diese politische Komponente hinter diesem frommen Wunsch, die kann man ja unmöglich übersehen.
Die Grabinschrift, wo ist er eigentlich beigesetzt? Woher kennt man die?
In Rom, wie zu erwarten. Und wir kennen diese Grabinschrift aus einem Buch der Bibliothek natürlich, aus dem Theatrum Funebre aus dem 17. Jahrhundert. Also ein Buch über Grabinschriften von berühmten Akteuren aus Kirche, Politik, Kultur und so weiter. Und dort kann man das nachlesen. Und es sind ja nicht nur die Bücher in der Bibliothek, die uns Hinweise liefern. Es gibt im Stift Melke auch eine riesige Münzsammlung. Die ist heute vom Stiftsarchiv verwaltet. Sie hat aber lange Zeit zur Bibliothek gehört und war auch in der Bibliothek untergebracht. Unter anderem gibt es dort in dieser Sammlung auch die sogenannte Papstsuite aus dem Jahr 1721. Das sind Goldmünzen der Päpste. Und unter jeder dieser Münzen hat der damalige Bibliothekar ein kleines Zettelchen gelegt mit der wichtigsten Kurzinformation zum jeweiligen Papst. Und zum Kalixt hat er auf Latein dazu geschrieben, der ärgste Feind der Türken, also Kalixt, hat alle Christen gegen sie aufgebracht.
Alleine, es triggert so viele Gedanken, alleine, dass eine Münzsammlung einmal zur Bibliothek gehört hat, sagt man einfach auch, wie teuer eigentlich Bücher waren, weil das gleich verwahrt wurde. Ja, zumindest denke ich mir das. Wir stellen also irgendwie zumindest fest, dass es doch sehr viele Berührungspunkte oder zumindest so Angelhaken gibt, an denen man sich sofort verbeißen kann, hier in der Melker-Stiftsbibliothek zu diesem ersten Borgia-Papst.
Mhm. Aber wenn man jetzt noch was sucht, das Kalix zumindest aus unserer Sicht zum typischen Borgia macht, also wenn man sucht nach Indizien für diese sittliche oder moralische Verwerflichkeit, die man immer mit den Borgias verbindet, dann wird man jetzt zumindest in den zeitgenössischen Dokumenten und jedenfalls im Melk nicht fündig. Aber dann in den späteren Biografien und Papstgeschichten, und von denen haben wir eine Menge in der Bibliothek, dort dann sehr wohl. Da wird dem Kalix dann Nepotismus vorgeworfen.
Also Vetternwirtschaft.
Richtig. Wie übrigens auch den Päpsten vor ihm und nach ihm. Und eben diese modernen Begriffe, das könnte man eben als Amtsmissbrauch bezeichnen oder Korruption oder eben am treffendsten sicher mit der Vetternwirtschaft. Nur darf man da nicht vergessen, als frisch ernannter Kardinal, als er nach Rom gekommen ist, da war er ja noch ein Außenseiter unter den Kardinälen. Er war Spanier, er hat keinen familiären Rückhalt gehabt und keine Beziehungen in Italien. Und genau das wollte er ändern. Und besonders intensiv hat er daran gearbeitet, das zu ändern, als er zum Papst gewählt worden ist. Und da muss man jetzt wieder wissen, dass es damals die Regel war und völlig normal eigentlich, dass hohe kirchliche Würdenträger ihren Verwandten und Bekannten wichtige Posten verschafft haben. Und der Borgia war da auch nicht anders. Der Vorteil für diese neue spanische Community, die er rund um sich installiert hat, das waren naheliegenderweise finanzielle Absicherung und Karrierechancen. Der Vorteil für den Papst war natürlich ein Netzwerk von Getreuen in allen wichtigen Positionen. Und dafür hat er eigens Spanier nach Rom geholt. Die hat er in alle möglichen Ämter verteilt. An vorderster Front hat er sicher seine Neffen protegiert, Pedro Luis und Rodrigo. Das waren die Söhne seiner Schwester. Den Pedro Luis hat er in Politik und Verwaltung positioniert, in Schlüsselstellen. Und Rodrigo hat er zu einem Mann innerhalb der Kirche aufgebaut, mit aller Machtfülle, die er ihm und ihr den beiden irgendwie zuteilen konnte. Beim Rodrigo war sicher der Gipfel die Ernennung zum Vizekanzler der Kirche, weil damit war er praktisch die zweitwichtigste Person nach dem Papst. Damit war er der Ansprechpartner für alle Mächtigen in der Welt. Also die Schaltstelle zwischen denen, die nach Rom gekommen sind und ein Anliegen hatten an den Papst, und den allerhöchsten kirchlichen Autoritäten.
Was ich ja in der Beschäftigung jetzt auch irgendwie mitbekommen habe, wir haben vom Papst noch immer so ein klerikales Bild. Also, und du zeichnest ja jetzt eigentlich in allem auch den Politiker. Und ich habe jetzt auch überhaupt erst festgestellt, oder mir wurde eben berichtet, dass ein Theologiestudium gar nicht notwendig war. Viel entscheidender war es, dass er Manager ist. Also das, was du jetzt erzählst. Mhm. Also die meisten hatten eigentlich ein Jus-Studium und gar kein Dialogiestudium. Mhm. Und es ist so spannend, mit welcher auch moralischen Kompetenz wir dieses Amt heute ausfüllen, das vielleicht gar nicht zugrunde gelegt war, weil es eben ein Managementposten war. Mhm. Und der Kalix III. War jetzt zwar nur, glaube ich, 3 Jahre Papst, aber offenbar dieses Managementum, dieser Lobbyismus, die Freundewirtschaft, so wie du das vorher fast genannt hast, hat er offenbar im Vatikan auf ein Level katapultiert, das ihm trotzdem irgendwie einen Eintrag in die Geschichtsbücher verpasst hat.
Ja, allerdings. Und wie das halt so oft ist in der Bibliothek, wenn einer mal anfängt, diese ethisch vertretbaren Grenzen der Macht in einem Amt auszureizen, dann kann daraus ja ganz schnell die neue Normalität werden.
Du hast die Politik gemeint, nicht die Bibliothek.
Was habe ich gesagt?
Die Bibliothek.
Ich meine die die Politik.
Ein kleiner Hinweis.
Wir einigen uns darauf, wie das in der Politik so ist. Ja?
Ja.
Und das war eben auch für die Nachfolger vom Kalix der Fall. Für die waren dann die Hemmschwellen gefallen und deswegen kann man in den Büchern bei uns in der Bibliothek, in den Papstbiografien nachlesen, wie spätere Historiker dann seine Rolle einschätzen. Zum Beispiel heißt es da, für alle nach ihm folgenden Päpste waren die Mauern des Anstandes und der Selbstbeschränkung eingerissen. Und sie haben von da an auch nicht vor Mord oder vor Krieg zurückgeschreckt, wenn es um das Protegieren ihrer Nepoten gegangen ist. Was jetzt den Kalix III. Betrifft, war das natürlich eine Strategie, die letztendlich eine langfristige und wirkmächtige Investition in den Stammbaum war. Der Neffe Rodrigo hatte dann später als der berüchtigte Papst Alexander VI. Die Weltbühne betreten.
Ja, also so wie ich euch kenne, liebe Bernadette, lieber Johannes, glaube ich, dass ihr vor vielen zurückschreckt, was hier jetzt gerade genannt wurde. Und vor allem, selbst wenn man jetzt in der Bibliothek jemanden protegieren würde, hätte das keine so große weltpolitische Auswirkung wie eben das Einführen des Rodrigo Borgia, des Papst Alexander VI., der ja auch die Zentralfigur letztlich bei unserem Stück ist. Er ist quasi fast der Borgia, der sich als auf jeden Fall am nachhaltigsten ins kulturelle Gedächtnis eingeprägt hat. Das nicht gerade positiv. Ich habe irgendwie festgestellt, für mich ist dort durchaus auch einer dieser Kulminationspunkte, auch eine der ersten Eruptionen, warum es dann später eine Reformation geben muss eigentlich. Aber nur, was ist an dem da dran, was ihm nachgesagt wird? Weil eigentlich hat er ja auch versucht, viele Kirchenreformen auch anzustoßen und manches war ja auch wirklich ganz positiv wirksam, von dem reden wir jetzt aber nicht. Aber was finden wir vom Rodrigo Borgia? Was ist Fakt? Was ist Fake?
Also Fakt ist, er hat mindestens 9 Kinder gehabt von verschiedensten Frauen. Er hat Langzeitbeziehungen gehabt, er hat Mätressen gehabt und meistens hat er beides gleichzeitig gehabt. So wie, muss man jetzt wieder dazu sagen, übrigens dann eben sehr viele Kardinäle und Päpste der Renaissance, ja, da war er nicht der Einzige.
Die sind ja mit ihren Mätressen auch durch die Gegend gereist, also das war ja auch...
Ja, das war kein großer Aufreger, ja, eigentlich.
Wieder ein Unterschied zur Bibliothek wahrscheinlich.
Jetzt. Was ist noch historisch belegt? Belegt ist auch, dass er die Karriere seiner Kinder dirigiert hat, um es einmal vorsichtig zu sagen, und für seine eigenen politischen Interessen eingesetzt hat. Seinen Sohn Cesare, den hat er mit 15 zum Bischof gemacht, mit 16 zum Erzbischof, mit 17 zum Kardinal.
Also alleine, wenn wir vorher sagen, der Blick auf diese kirchlichen Würdenträger, vielleicht nochmals mit 15 Bischof, mit 16 Erzbischof, mit 17 Kardinal, du warst vollkommen wurscht, was du studiert hattest.
Er hat ihn aber zum Jusstudium geschickt. Und als er ihn zum Bischof gemacht hat, da war er noch nicht einmal zum Priester geweiht, der Cesare. Also das hat er dann nachgereicht. Auf jeden Fall hat ihm sein Vater damit und eben auch sich selbst den Einfluss zum Beispiel in Bistümern gesichert. Genauso auch die Einnahmen aus Kirchenbesitz und natürlich, ganz wichtig, den Sitz und die Stimme in unterschiedlichsten Gremien. Oder zweites Beispiel ist die Tochter Lucrezia, die war erst 11, als sie ihr Vater zum ersten Mal verlobt hat und 21 war sie, als er sie das dritte Mal verheiratet hat. weil er eben immer wieder eine politisch relevantere Partie gefunden hat und sich der Männer entledigt hat. Also in dieser Hinsicht war Borja zwar sicher außergewöhnlich engagiert, aber er war nicht der Einzige. Vom Vorgängerpapst von ihm, der Innozenz VIII., da sind sogar 16 Kinder bekannt. Die hat er auch mit Kalkül verheiratet und protegiert.
Das ist dann schon spannend, warum man den Innozenz irgendwie schon wieder überhaupt nicht mehr kennt. Ja? Den Rodrigo, also Papst Alexander VI., dann schon, auch eben spannend, welche Presse hatte wer, was hat wer wie angeleiert. Also man kann sich schon fragen, warum in unserer Wahrnehmung der Name Borja als Paradebeispiel für all das, was du vorher gesagt hast, aber auch für diesen kirchlichen Sündenfall aufleuchtet und nicht zum Beispiel eben der Papst Innozenz. Wisst ihr, wer hat dieses Bild geprägt? Wann ist das passiert? Kann man da auch irgendwie ein bisschen in der Bibliothek Quellen finden?
Mhm. Da schauen wir uns vielleicht zunächst einmal an, wie dieser zweite Borja-Papst in Melk wahrgenommen wurde von den Zeitgenossen. Und da kann man vorweg gleich einmal sagen, die Antwort ist reichlich unspektakulär und es geht da vor allem um Dienstanweisungen, Bürokratie und Finanzen. Dokumentiert in erster Linie in Urkunden im Stiftsarchiv. Zum Beispiel hat Papst Alexander 1494 den Melker Abt, Wolfgang Schaffenrath war das, beauftragt, einen Grundstücksstreit zwischen Rabelsbach und Dürnstein zu schlichten. Das ist eine so eine Urkunde. 1498 bestätigte er die Wahl vom Abt Johann Zistersdorf und erlaubt in noch einer weiteren Urkunde aus demselben Jahr, dass er die Weihe von einem Bischof seiner Wahl vornehmen lassen darf. Und dann gibt es noch ein Schreiben von 1503 an Rom. Da erklärt der Melker Abt, dass er eine Zahlung an den Passauer Bischof verweigert, aber keinesfalls die obligate fällige Abgabe an Rom. Und das ist die Melker Quellenlage dieser Zeit. Die erklärt sich einmal in erster Linie aus dem Umstand, dass Melk seit dem 12. Jahrhundert exempt war, also rechtlich direkt dem Papst unterstellt, ohne weltliche und kirchliche Zwischenstellen.
Also die Diözesen waren eigentlich wurscht für das Melker Kloster?
In der Theorie ja. Also damit sollte gesichert sein, dass niemand auf Geld und Güter des Klosters zugreifen kann oder sich in die Verwaltung einmischen konnte. Und deshalb sind eben diese Zahlungen nach Rom gegangen und deshalb ist der Bischof leer ausgegangen, deshalb hat der Papst den Abt in einen Rechtsstreit schicken können und deshalb hat auch der Abt die Erlaubnis vom Papst gebraucht, dass er zu seiner Weihe nicht extra nach Rom reisen muss. Und deshalb haben wir in der Bibliothek auch ganz bestimmte Bücher, nämlich konkret zwei Inkunabeln, die wir da gefunden haben, von 1497.
Was sind Inkunabeln?
Inkunabel sind die allerersten gedruckten Bücher, also man sagt so zwischen 1450 und dem Jahr 1500, die erste Generation Buchdruck sozusagen. Und in unserem Inkunabelbestand haben wir zwei von 1497 und 1499. Das sind sogenannte Regulae Cancellariae, also Kanzleiregeln. Das sind Texte zur Verwaltung der römisch-katholischen Kirche. Und die hat jeder Papst für seine Amtszeit neu festlegen lassen. Und da drin geht es eben zum Beispiel auch um die Rechtslage der exempten Klöster. Und insofern war es wichtig für Melk, diese Texte im Haus zu haben, weil sie eben eine Rechtsgrundlage waren. Aber darüber hinaus erzählen unsere Quellen nichts über den Borja-Papst. Also auch in den Handschriften gibt es keine Texte oder keine Kommentare zu seiner Amtsführung oder Politik und schon rein gar nichts über seinen Lebenswandel. Eigentlich erst im 19. Jahrhundert, da wird ihn dann der Pater Ignaz Keiblinger, der Melker Haus-Historiker, in der Stiftsgeschichte als schändlichen Alexander mit lasterhafter Seele bezeichnen.
Da bin ich sehr froh, dass damit nicht ich gemeint bin. Vielleicht noch ganz kurz eine kleine, hoffentlich richtige Feststellung auch noch zu diesem Exempt, direkt Rom unterstellt und nicht den Bischöfen oder den Diözesen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das beim Stift auch sofort von außen sichtbar, weil wenn ein Kreuz, also wenn eine Kirche direkt Rom unterstellt war, hatte das Kreuz zwei Querbalken.
Genau,
das also heißt, das sieht man auf der direkt Kugel. Rom unterstellt und das sieht man auf der Melker Stiftskuppel beim Kreuz, diese zwei Querbalken heißt, lieber Bischof, halt den Mund, wir gehören direkt zu Rom. Rom
ist du gesagt.
Zur damaligen Zeit. Ja. wie man heute den Kontakt pflegt, weiß ich gar nicht, aber gehen wir wieder zurück zum schändlichen Alexander mit der lasterhaften Seele. Da muss ich doch noch einmal fragen, was ist da in der Zwischenzeit passiert, wenn man jetzt auch nochmals in die Bibliothek schaut, aber was hat die Wahrnehmung so ins Negative verrückt? Habt ihr da was in der Bibliothek gefunden, also das, wo man vielleicht dann später drauf Antwort hat?
Also zwischen diesen zeitgenössischen Quellen und späteren Büchern hat sich einiges getan und wir haben da doch einige interessante Erklärungsansätze im Buchbestand entdeckt. Zum Beispiel gibt es ein Buch mit dem Titel Politischer Nachtisch.
Ah, schöner Titel.
Politischer sehr schöner Nachtisch. Titel.
Ja, unglaublich.
Es ist das Ganze ein sehr politisches Thema da mit den Borgias. Unser Melke-Exemplar stammt vom Jahr 1716, aber tatsächlich ist das Buch schon im 17. Jahrhundert erschienen, zweite Hälfte 17. Jahrhundert. Das heißt, wenn man sich die Geschichte anschaut, vom Tod Papst Alexanders, das war 1503, bis zum Erscheinen dieses Buches, was ist da alles passiert? Da war inzwischen der Luther, da war die Reformation, da war die Kritik der Protestanten am Papsttum, da war die katholische Reform, also die Gegenreformation, und da war in diesem Zusammenhang auch der Aufstieg des Jesuitenordens und so weiter. Also man muss allerhand im Hinterkopf behalten, wenn man sich diesen politischen Nachtisch anschaut. Was ist das für ein Buch? Es beschreibt in sehr knapper Form alle Staaten und Machthaber der Welt aus damaliger Sicht, also auch den Kirchenstaat und die Päpste. Zum Alexander dem VI. Gibt es folgende Informationen. Erstens, er hat die Aufteilung der neu entdeckten Erdteile zwischen Spanien und Portugal geregelt. Zweitens.
Also ganz kurz, man muss sich einfach nochmals kurz in Erinnerung.
Die Entdeckung Amerikas.
Entdeckung Amerikas 1492. Und 1492 wurde er Papst. Es gibt im Stück diesen sehr schönen Satz. 1492 bei der Papstwahl. Das einzige Ereignis, das in Erinnerung bleiben wird, ja, auch eine kleine Übertreibung.
Ja, genau, aber genau darum geht es.
Aber auf jeden Fall, der
darauf Papst, wird angespielt,
dass er eben die Erdteile, die neu entdeckten, für Europa neu entdeckten Erdteile zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt hat. Entschuldige fürs Unterbrechen. Na,
das war der Punkt 1. Punkt 2, er hat unrechtmäßig Türkensteuer eingehoben. Punkt 3, er hatte mehrere Kinder. Punkt 4, er war der Vater des Urmachiavellisten Cesare Borgia. Da haben wir dann zu diesem Punkt später noch etwas. Und Punkt 5, er hat einen Giftanschlag auf jemanden geplant, dem er dann eigentlich selber zum Opfer gefallen ist. So, und das ist jetzt eine Auflistung, die man wie einen kühlen Faktencheck lesen kann, die aber de facto sehr manipulativ ist. Unterm Strich kann man das nämlich auch anders lesen. Zum Beispiel so, ein Papst mit der Macht, den Welthandel und die Weltpolitik zu kanalisieren, war ein korrupter Staatsmann. Mit einer bedenklichen Nähe zu einem mehr als umstrittenen Politiktheoretiker. Und er hat ein unsittliches Leben geführt und er war hochgradig kriminell. So, und das klingt jetzt schon eher nach diesem Borgia-Narrativ, wie wir es gewöhnt sind. In diesem Fall finden wir das in einem Fachbuch über Staatenlehre, und zwar von einem protestantischen Autor namens Karl Scharschmidt. Und der war natürlich papstkritisch eingestellt. Genau das transportiert er ja damit auch in diesem Werk. Und genau das erklärt auch die negative Darstellung vom Alexander dem VI.
Also, weil du so selbstverständlich fast drüber gegangen bist, Karl Scharschmidt, wenn ich dich richtig jetzt verstanden habe, war protestantisch.
Ja.
Und hatte natürlich dieses papstkritische, finde ich dann auch eben interessant, was ist Fakt, was ist Fake.
Oder wie wird es dargestellt?
Genau, alleine schon beim Giftmord weiß man ja jetzt eher, dass es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das danach nochmals erzählen willst, aber dass es wahrscheinlich eher Malaria war. Ich habe letzte Woche erst irgendwie mitbekommen, dass Machiavelli auch ein Buch eigentlich über die Demokratie geschrieben hat und nicht mehr den Il Principe. Also bei Machiavelli war man ja eigentlich nur irritiert, weil er bei der Beschreibung die Bewertung weggelassen hat. Dass er gesagt hat, alle Fürsten morden oder alle Fürsten kaufen, und er hat weggelassen, das ist schlecht. Und das wirft man ihm eigentlich so jetzt in der Renaissance-Forschung auch vor. Und das finde ich interessant. Aber gehen wir nun mal zurück zum Karl Scharschmidt, diesen Protestanten, der dem Alexander dem VI. Quasi dann auch, weiß ich jetzt nicht, mit ans Zeug fliegt, aber was würde jetzt ein Vergleich mit einem Buch von einem katholischen Autor aus dieser Zeit ergeben? Kommt er da besser weg?
Also so einfach ist es dann auch für die katholischen Autoren nicht, weil die Borchers haben einfach schon zu lange die Projektionsfläche abgegeben für negativen Sittenwandel und für moralische Verwerflichkeit. Und dann sprechen ja auch ganz einfach die historischen Fakten für sich. Die konnten auch von katholischer Seite nicht geleugnet werden, aber tatsächlich macht es einen Unterschied, sich so ein Buch anzuschauen von katholischer Seite. Da haben wir zum Beispiel in der Bibliothek das Buch Das glorwürdige Rom in seinen 244 Päpsten von 1702. Der Autor namens Christoph Ott, der sagt selbst, er will hier die Päpste wie in einem Amphitheater vorführen, also so wie zur Besichtigung, schreibt er, mit allen Vorzügen und Fehlern, die er in den Geschichtsbüchern finden hat können. Und er hat sich ein Schulnotensystem ausgedacht, das war besonders amüsant nachzulesen. Damit benotet er nämlich sämtliche Päpste bis in seine Zeit. Er hat 6 Noten zu vergeben, Märtyrer ist das Beste, also man könnte sagen eine römische 1. Und dann folgen darauf heilig, selig, gut, halb und halb. Und den Schluss macht unlöblich, also nicht genügend.
Unlöblich finde ich aber auch sehr schön.
Ja. Das ist auch sehr schön. Und dann schaut man sich an, wie ist das jetzt bei den Borgias ausgefallen, die Benotung. Der Papst Kallixt, der fährt ein solides Gut ein, aber Alexander kriegt ein glattes unlöblich, also durchgefallen. Und ich behaupte jetzt, dass diese schlechte Note zunächst einmal die Erwartungshaltung der Leser bedient haben dürfte. Dieses Notensystem finden wir auch ganz vorne im Buch. Aber wenn man dann hinten nachliest, sozusagen die schriftliche Beurteilung über den Papst Alexander, da hat man den Eindruck, dass der Autor ihm am liebsten eine bessere Note gegeben hätte.
Also ein klares Zeichen für die verbale Beurteilung. Wie kann man sich das vorstellen, dass er hinten besser wegkommt?
Naja, er zählt dort seitenlang auf, was man an Borgias Amtsführung loben kann. Und was auch von den Zeitgenossen schon gelobt worden ist.
Ja, das finde ich interessant, weil die Zeitgenossen sind ja dann trotzdem auch noch so eine...
Die haben ja die direktere Wahrnehmung, genau. Ja. Vor allem punkto Frömmigkeit streut der Autor in der Rosen und den allergrößten Pluspunkt bekommt Borgia wegen der Rettung unzähliger Seelen, so wird das im Buch ausgedrückt. Und damit ist eben genau wieder dieser geopolitische Schachzug gemeint, auf den ja auch im vorigen Buch angespielt worden ist. Die neu entdeckten Weltgegenden zwischen Portugal und Spanien aufzuteilen und damit verbunden den Welthandel neu zu regeln. Aber da kommt ja noch dazu, die Länder und Völker, die dort jeweils unterworfen worden sind oder noch unterworfen werden sollten, die sind ja da auch aufgeteilt worden. Damit hat jetzt der Papst nicht nur diesen politischen Konflikt zwischen Portugal und Spanien zumindest vorerst einmal beigelegt. Das war nicht sehr langfristig, diese Regelung. Aber vor allem hat er das an die Bedingung geknüpft, dass in diesen Gebieten, die die Europäer besetzt haben oder noch besetzen werden, das Christentum verbreitet werden soll. Also ein klarer Missionsauftrag. Mit den Folgen, positiv und negativ, leben wir oder lebt die Welt oder leben die Menschen in den betroffenen Ländern ja bis heute. Das bedeutet, aus damaliger Kirchensicht hat Alexander der VI. Jedenfalls das Heil sozusagen über die neue Welt gebracht.
Vielleicht auch aus heutiger Kirchensicht und mancher Sichtweise.
Ja, wir sprechen ja da jetzt über die Wahrnehmung in diesem Buch, wie es uns da begegnet. Also, er hat die Seelen der sogenannten Ungläubigen gerettet und das verbucht dieser Autor als extra lobenswert. Und dann kommt aber natürlich auch noch zu den negativen Aspekten an diesem Borgia-Papst. Er schreibt, viel kann man ihm zum Vorwurf machen, aber das meiste sind, und da zitiere ich jetzt, erstunkene Luftreden und batschete Unwahrheiten, die da in den Büchern verbreitet werden, Sodomie zum Beispiel. Der Christoph Ott zerlegt dann akribisch die Argumentationen der jeweiligen Autoren und er zeigt auch auf, in welchem Kontext und in wessen Interesse solche Gerüchte in den Büchern dann gestreut worden sind.
Das finde ich, ist ja fast investigativ.
Sicher, wie oft unsere Arbeit, ja.
Aber auch von ihm.
Und von ihm. Ja. Und ja, da ist halt wichtig, dass man sich vor Augen hält, dieser Autor war Jesuit. Mhm. Und das Buch war von ihm auch als Entgegen auf so eine protestantische Polemik gegen das Papsttum angelegt, wie wir es zum Beispiel im vorigen Buch gehabt haben. Und auf die Art und Weise erklärt sich hier diese tendenziell positive Betrachtungsweise. Aber was trotzdem für den Christoph Ott absolut feststeht, darin ist nicht zu rütteln, Die Kinder des Papstes, die sind ein ganz klarer Beleg für seinen unmoralischen Lebenswandel. Und daran kann man nichts ändern. Nur, sagt er allerdings, war der Alexander ohnehin gestraft genug mit dem schlechten Ruf, den besonders der Cesare dem Namen Borgia eingebracht hat. Aber auch dafür sieht er die Schuld ganz klar beim Papst, weil was aus seinem Sohn geworden ist, das hat er ja schließlich selbst in die Wege geleitet und er hat es gefördert und er hat es auf die Spitze getrieben, aus Eigennutz, aus Ehrgeiz oder auch aus Machtgier.
Wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das, dass Luther oder dass durch Luther und den Protestantismus, aber auch durch die katholische Gegenbewegungen, wird das Bild, das man vom Borgia Papst Alexander VI. Hat, in der Literatur irgendwie die allgemeine Wahrnehmung geprägt hat, also dass das stark beeinflusst wurde, auch von diesem Spannungsfeld zwischen Katholizismus, Protestantismus, Reformation gegen Reformation.
Ja, eben, auf jeden Fall. Wir sehen da in diesen beiden Büchern, wie auf ganz unterschiedliche Weise, eben nämlich einmal vom protestantischen und einmal vom katholischen Standpunkt aus, die Frage nach dem Umgang mit Macht und Moral gestellt wird. Oder die Frage nach Verantwortung und Vorbildfunktion in der Politik und in der Kirche. Und da wird natürlich die prominente Gestalt des Borgia Papstes ganz besonders in die Pflicht genommen.
Also wir haben jetzt großteils über diesen politischen, über diesen Machthaber Borgia gesprochen. Ich möchte vielleicht auch noch eine ganz kleine theologische Ehrenrettung einfügen, wenn ich sie auch richtig im Kopf habe. Er war ja offenbar ein wirklicher Marienverehrer, ein Marianer, vielleicht auch in diesem Spannungsfeld zwischen Reformation und Protestant, also zwischen Katholizismus, Protestantismus entspannend. Und was wir angeblich bis heute von ihm übernommen haben, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass in Gegrüßet seist du Maria, dass bitte für uns und in unserer Todesstunde, dass das auf den Rodrigo zurückgeht und so wie die Kirchenglocken auf den Kalix III. Wir im
Spuren hinterlassen.
Spuren hinterlassen wurden, mit denen wir ganz selbstverständlich umgehen, ohne dass wir wissen, dass es von dort ist.